Hallo Nadja.
Hallo Henning, hallo liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zur brandneuen Folge von Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Aufgepasst, dem einzigen deutschsprachigen Podcast zum Thema Arbeitsrecht von Henning Abraham und mir, Nadja Innermann. Und wir erzählen euch hier spannende, lustige, kuriose und lehrreiche Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Und auch heute haben wir wieder so einen Fall aus dieser Kategorie im Gepäck. In der heutigen Folge machen wir einen kleinen Abstecher in die Welt der Literatur. Und dabei klären wir unter anderem, was auf Hennings Summer Reading List steht. Und dann machen wir noch eine kleine Buchbesprechung, bei der wir uns, ja, wie in der Vergangenheit ja schon häufiger mal, doch sehr nah an die Grenze des guten Geschmacks heranwagen. Und juristisch betrachtet ist die Geschichte mal wieder eingebettet in die Frage nach der Wirksamkeit einer Kündigung. Und es wird darum gehen, wie weit man als Arbeitnehmer gehen darf, wenn man seinen Unmut über Unzulänglichkeiten im Betrieb oder im Umgang mit Kolleginnen öffentlich kundtun möchte. Und da würde ich sagen, steigen wir aber erstmal ganz seicht ein in die Sache und reden vielleicht ein bisschen übers Wetter. Oder Henning, lässt sich ja nicht mehr leugnen. Sommer geworden, Sommer, Sonne, Sonnenschein.
Ja.
Ich muss sagen, ich lieb's ja. Wie ist es bei dir so?
Es ist Sommer geworden. Ich war jetzt schon gespannt, was sich nicht mehr leugnen lässt. Der Klimawandel oder was auch immer da von deiner Seite aus jetzt angesprochen werden soll. Aber ja, also Sommer ist, würde ich sagen.
Ja, ich dachte mir ganz unverfänglich. Einfach Dinge, auf die man sich heutzutage noch einigen kann. Sowas wie Sommer oder so. Also weiß nicht, vielleicht lässt sich das auch schon wegdiskutieren. Wahrscheinlich ja, aber das Gros der Menschheit würde hoffentlich noch sagen, dass sich jetzt hier in der hiesigen geografischen Zone im Moment Sommer ist, oder?
Ich denke, das kann man so unterschreiben. Es ist tatsächlich ja sehr warm gewesen im Moment. Zum Zeitpunkt der Aufnahme macht der Sommer, glaube ich, eine ganz kurze Verschnaufpause. Aber man muss sagen, es war schon wirklich extrem warm, irgendwie mit über 40 Grad total in Deutschland. Ich bin jetzt gerade aus Südfrankreich zurück. Da war es auch warm. Aber Geheimtipp, kann ich sagen. Schöne Gegend.
Oh, klingt richtig gut. Ich finde, wir sollten noch so einen Side-Podcast mit Reisetipps aufmachen. Da wäre ich ja auch dabei.
Reisetipps von Juristen, ja. Also wie man richtig gut zu leben weiß, das wissen vor allen Dingen Juristen. Das ist bekannt, ja.
Absolut. Auch in unserer heutigen Folge wird es wieder ein bisschen um Klischees gehen. Mal gucken, ob alle ZuhörerInnen das entdecken, wann und wo es soweit ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte mit meiner Wetterbesprechung, mit meiner Belanglosen vorneweg, war eigentlich, dass Sommer, also wie gesagt, meine absolute Lieblingsjahreszeit. Und das ist auch gleichzeitig für mich immer so die High Season für was anderes, was ich sehr gern tue, nämlich lesen. Und da wollte ich mal hören, Henning, wie sieht es da bei dir so aus? Bist du eine Leseratte?
Also grundsätzlich eigentlich schon. Es hat sich berufsbedingt doch sehr abgeschliffen in den letzten Jahren. Ist zumindest so meine Beobachtung an mir selbst. Mhm. Wenn man den ganzen Tag lesen muss und sein ist nur E-Mails und sonstige, vielleicht nicht zu Hochliteratur zählenden Machwerke, dann fehlt mir dann doch oft die Energie, um in meiner Freizeit auch noch wieder irgendwelche Texte zu lesen. Lässt sich vielleicht plakativ daran festmachen, dass ich in Frankreich jetzt 3 Bücher mit hatte und in keines reingeschaut habe. Also ist richtig gut gelaufen.
Hauptsächlich als Briefbeschwerer benutzt hast im Urlaub.
Ja, halt auch so ein bisschen Gewicht einfach im Koffer, ne? Dass man da irgendwie
genau, bisschen Training,
das auch ausreizt, was da so reingeht und da nicht irgendwie ein Kilo verschwendet und liegen lässt, habe ich dann nochmal 3 Bücher reingeworfen, ja.
Verrät aber ja auch schon viel über dich und über deinen Lesetypus, nämlich, dass du nicht der Typ E-Reader bist. Also finde ich persönlich ja sehr sympathisch, weil ich mag schon ganz gern noch so richtig ein echtes haptisches Buch in der Hand haben, wenn ich denn mal zum Buch greife. Deswegen, es scheint dir ähnlich zu
sein. Ja, absolut. Also wenn man den ganzen Tag eben sowieso schon in den Bildschirm starrt und E-Mails liest und sonstige Texte, wäre das, glaube ich, wirklich das Letzte, was mir einfallen würde, irgendwie in der Freizeit dann auch noch ohne Not wieder irgendwas Digitales zu lesen. Da würde ich mir eher ein Hörbuch vorlesen lassen, als dass ich da irgendwie auf so einen E-Book-Reader zugreifen würde.
Ja, schau an. Ja, und jetzt kenne ich dich ja schon so 2-3 Tage, aber über deine Lesegewohnheiten haben wir tatsächlich noch nicht gesprochen. Aber wenn ich jetzt mal so raten müsste, würde ich mal schätzen, dass du vielleicht eher so der Sachbuchtyp bist, oder? Also vielleicht eher so Bücher über historische Ereignisse und Persönlichkeiten könnte ich mir bei dir gut vorstellen. Aber ja, vielleicht lehne ich mich dabei jetzt auch zu weit aus dem Fenster und liege völlig falsch und du liest tatsächlich irgendwie gern kitschige Liebesromane. Oder was ist so das Genre, das dich dann beschäftigt, wenn du Zeit hast zum Lesen?
Agatha Christie oder sowas natürlich. Und Rosamunde Pilcher.
Rosamunde Pilcher.
Ja. Ja, ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich glaube, ich kann meine Lesevorlieben nur noch anhand der Lesepläne bestimmen und nicht anhand der tatsächlich gelesenen Bücher.
Dazu kommen wir auch gleich. Also du darfst gleich deine Lesepläne vorstellen.
Okay, okay. Ja, gut, dann spare ich mir das noch auf, weil die Lesepläne sind ja immer noch aktuell. Die sind ja nicht umgesetzt worden. Ich würde als Jurist natürlich sagen, wie könnte ich auch als Jurist eine klare, eindeutige Antwort geben?
Mhm.
Auch da kommt es drauf an. Es gibt schon Sachbücher, die mich sehr stark interessieren und gerade tatsächlich auch aus dem geschichtlichen Bereich habe ich schon einiges, was ich auch gern lesen wollen würde oder auch zumindest angelesen habe. Aber es kommt auf den Anlass an. Also am Strand würde ich jetzt nicht unbedingt ein 400-Seiten-Buch über die Vorgeschichte zum Ersten Weltkrieg lesen, sondern da wäre es dann doch vielleicht etwas ein bisschen leichteres.
Ja, für einen Strand auf jeden Fall ein bisschen leichtere Kost, das würde ich auch sehen. Naja, jedenfalls dachte ich mir, falls jetzt unsere heutige Folge, was ich mir aber eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen kann, jetzt juristisch betrachtet keinen allzu großen Mehrwert stiften sollte, hätten wir jetzt immerhin mal die Möglichkeit, unseren ZuhörerInnen noch ein paar Lesetipps für den Sommerurlaub mitzugeben. Also es hat alles auch ein bisschen was mit dem Fall zu tun, darauf kommen wir dann natürlich auch gleich. Aber in puncto Lesetipps für den Sommer gibt es nämlich immer eine Sache, die ich ganz gerne mache. Und zwar habe ich ja mal ein paar Monate in New York für ein großes Verlagshaus gearbeitet. Und da war immer ganz entscheidend, wenn Präsident Obama seine Summer Reading List veröffentlicht hatte. Die war dann absolute Pflichtlektüre. Und da schaue ich auch jetzt immer noch ganz gern rein. Aber dieses Jahr ist die noch nicht veröffentlicht. Die kommt so in den nächsten Tagen raus. Aber Stand jetzt ist sie noch nicht veröffentlicht. Deshalb dachte ich mir, vielleicht könnten wir uns heute dann mal so deine Summer Reading List angucken und du kannst mal 2, 3 Titel nennen, die du vorhast zu lesen. Und vielleicht kann man sich dann jetzt, wenn man sich juristisch heute nicht so viel mitnehmen mag oder kann oder wie auch immer, weil wir es nicht hergeben, kann man sich dann den ein oder anderen Lesetipp abspeichern und so vielleicht ein bisschen Mehrwert aus dem Podcast ziehen. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was auf deiner Summer Reading List steht.
Ja, also zunächst hätte ich, glaube ich, nochmal 3 Anmerkungen bzw. Nachfragen. 2 davon beziehen sich
so
auf die…
So kommen wir nicht weiter.
Das scheint ja deine Strategie zu sein für den heutigen Podcast, liebe Nadja. Insofern ist dir das wahrscheinlich nicht unrecht. Nein, zum einen habe ich mich gefragt, die Summer Reading List von Präsident Obama, gibt es da auch eine von Präsident Trump?
Nein, gibt's nicht.
An der man sich orientieren könnte und sollte.
Nicht. Wirklich nicht.
Ja, wahrscheinlich aus Gründen.
Er ist, glaube ich, tatsächlich der erste Präsident, und ich weiß gar nicht, will ich mich nicht festlegen, ob er der erste ist, aber es gibt diese Tradition des Weißen Hauses, dass üblicherweise die Präsidenten eine Summer Reading List veröffentlichen. Präsident Trump tut das nicht.
Okay, warum nur? 2. Frage ist natürlich, ob, wenn die Reading List weiterhin von Obama veröffentlicht wird, ob der dann auch abgefragt wird am Ende des Sommers.
Oh,
ob er das
Frage.
Dann wirklich alles gelesen hat, weil ich meine, klar, also wenn man jetzt eine Reading List veröffentlichen würde, die wird natürlich toll aussehen, ne? Da würden ganz viele Bücher draufstehen, schwere Kost auch teilweise und wenn das dann keiner überprüft, dann ist das natürlich auch die Frage, was Obama wirklich so am Strand sich dann so anschaut, ob das dann doch eher die neuesten Pferdeabenteuer von Wendy sind oder irgendwie sowas.
Oh,
oder
schön.
Wirklich das, was er darauf geschrieben hat. Also das wären meine beiden Nachfragen gewesen.
Das weiß ich natürlich nicht.
Und die 3. Anmerkung ist eigentlich nur ein Wunsch, Nadja. Ich hoffe wirklich, dass du am Ende das irgendwie jetzt dieses Vorgeplänkel in Verbindung mit deinem Fall bringen kannst und nicht so wenig überzeugt bist von dem, was du mitgebracht hast, dass du so verzweifelt jetzt schon versuchst, davon abzulenken. Das vorausgeschickt, wie der Jurist so schön sagt, kann ich meine Summer Reading List vielleicht einfach exemplarisch anhand der 3 Bücher nochmal zusammenfassen, die ich jetzt mitgenommen hatte, die ich lesen wollte, die ich vielleicht dann in den kommenden Wochen irgendwie nochmal lesen kann.
Prima.
Das eine war ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe, was Briefe von Sokrates heißt, wo alte philosophische Schriften von Sokrates in Briefform durch den Autor umgeschrieben wurden als Ratschläge und Anregungen für das heutige Leben.
Klingt interessant.
Da habe ich schon mal reingelesen, das ja, klang ganz interessant, eher wahrscheinlich auch doch etwas mittelleichte Strandlektüre. Das zweite ist mir empfohlen worden, ich glaube auch ein absoluter Klassiker, Alexis Sorbas. Hat auch vielleicht sogar irgendwie, also spielt natürlich da in Griechenland, hat damit vielleicht auch so sommerliche Anklänge. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und das dritte Buch, was ich noch eingepackt hatte, was ich schon angefangen habe, auch schon vor geraumer Zeit, ist auch eher leichte Kost von Dan Brown. Das, glaube ich, nach wie vor neueste Werk, The Secret of Secrets.
Ach, cool.
Ja. Das spielt momentan noch irgendwo im verschneiten Prag. Also insofern ist es ja manchmal auch ganz schön, wenn es am Strand zu heiß wird, dann ja, muss man manchmal was anderes lesen. Aber ja, jetzt bin ich natürlich gespannt auf deine Liste, Nadja.
Ach so. Ja, Moment mal. Das war ja nicht Teil der Wette.
Ja, nachdem auch die Reading List von Obama noch nicht draußen ist, weißt du gar nicht, was du lesen sollst.
Nee, woher soll ich jetzt wissen, was ich lesen soll, wenn der noch nicht seine Tipps veröffentlicht? Nee, also ich finde deine drei schon mal super. Klingen alle interessant. Du müsstest dann aber tatsächlich vielleicht in einer späteren Folge nochmal berichten, wie die Bücher so waren und was du auch als lesenswert dann an unsere ZuhörerInnen weitergeben möchtest. Ich habe gar keine Reading List für den Sommer, fällt mir dabei gerade auf. Ich lese aber natürlich wirklich sehr gern und bin eher so der Romanleser und da aber so Romane aller Art. Also ich mache es mir da wirklich leicht. Ich versuche ab und an mal so einen Klassiker zwischenzustreuen, damit es ein bisschen intellektuellen Anschein hat. Da war jetzt so das Letzte, was ich gelesen habe, Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. War ganz cool. Ansonsten mag ich es wirklich ein bisschen, sei ich da zum Beispiel Kriminalromane. Diese Almenreihe von Martin Suter, die finde ich super. Das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung. Und was habe ich denn in letzter Zeit gelesen, was ich empfehlen würde? Ah ja, das hieß Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was für eine Nationalität die Autorin hat. Geht es um eine Chemikerin in den 60er Jahren in den USA, alleinerziehend. Und fand ich jetzt erstmal so vom Plot, aber so unglaublich gut geschrieben, also wirklich unterhaltsam, geistreich und auch tiefgründig. Also das wären so meine Empfehlungen. Und aktuell lese ich Yoga Town von Daniel Speck. Also finde ich auch sehr gut.
Okay.
Daniel Speck kann ich auch immer nur empfehlen. Er hat tolle Bücher, wie ich finde.
Dann genau. Würde ich sagen, apropos geistreich, haben wir jetzt unseren, unseren Serviceauftrag erfüllt und können uns jetzt den juristischen Dingen des Lebens zuwenden.
Genau, der Podcast heute ist nicht Geschichten aus dem Arbeitsrecht, sondern eher so das literarische Duett wahrscheinlich. Nein, aber tatsächlich, jetzt pass auf, jetzt kommt die Wahnsinnsbrücke zum heutigen Fall, weil in unserem heutigen Fall spielt nämlich ein Buch, genauer gesagt ein Roman, die ganz zentrale Rolle. Und der Roman ist im Jahr 2010 erschienen und ich nenne dir jetzt mal den Titel, der heißt Wer die Hölle fürchtet, kennt das Büro nicht. Und ich würde sagen, ich lese jetzt einfach mal unseren ZuhörerInnen und dir den Klappentext vor und du kannst mir dann sagen, ob das Buch mit diesem Klappentext es auf deine Summer Reading List schaffen würde, okay?
Einverstanden.
Bist du bereit?
Ready.
Gut, los geht's. Jockel ist kaufmännischer Angestellter, ein typischer Bürosesselpupser mit unspektakulärem Tagesablauf, wie man meinen könnte. Doch die Herausforderungen, die Jockel in der Firma zu bewältigen hat, erfordern einen ganzen Kerl mit starkem Überlebenswillen. Ein Dschungelcamp ist Kinderkram dagegen. Dafür sorgen die lieben Kollegen, die Erbsenzählerin Frau Lingemann aus der Lohnbuchhaltung, Arbeitskollegin Martina, die zu allem Übel auch noch die beste Freundin seiner Freundin ist und Anja, die für ihre Karriere über Leichen geht. In der täglichen Konfrontation mit Intrigen und Machtkämpfen ist es nur gut, dass Jockel einen Bürokollegen wie Tiger hat, der ihm den Rücken frei hält und dass Woodstock Hannes ihm mit Rat und Hanfpflanze zur Seite steht. Doch als es dann in Jockels Liebesleben kracht und er gleichzeitig vom Chef auf die Abschussliste gesetzt wird, sind unorthodoxe Vorgehensweisen gefragt. Ja, na? Was meinst du? Hat es dich gecatcht?
Klingt auf jeden Fall nach einer leichten Sommerlektüre, möchte ich mal sagen.
Würde ich auch sagen.
Also die Namensgebung ist was, was mich kurz zögern lassen würde. Mhm. Also wenn Jockel der Hauptprotagonist ist, weiß ich nicht, ob ich daran mich nicht immer wieder aufhängen würde. Aber manchen Büchern muss man auch einfach eine Chance geben.
Muss man eine Chance geben? Absolut. Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, meins wäre es jetzt nicht. Mich hat es nicht überzeugt. Mir war es zu wenig griffig, zu wenig Plot. Ich hätte es, glaube ich, weggelegt. Aber hat er ja jetzt heute anlässlich unseres Falls Gelegenheit, mich mit diesem literarischen Werk zu beschäftigen. Und ich lese jetzt mal noch ein bisschen weiter vor. Und zwar heißt es zu Beginn des Buchs auszugsweise: In dieser Geschichte geht es um Personen und Handlungen, die natürlich frei erfunden sind. Sollte euch vielleicht doch die ein oder andere Person erstaunlich bekannt vorkommen, kann das nur daran liegen, dass es wohl in jeder Firma einen Kollegen gibt, auf den die überzeichnete Beschreibung meiner Charaktere passen könnte. Doch in Wirklichkeit kann es solche merkwürdigen Figuren ja gar nicht geben, oder? Tja.
Also es wirkt schon irgendwie ausgedacht, oder? So ein bisschen. Also ich weiß nicht.
Ja, wer
also,
weiß.
Autor oder Autorin?
Ein Autor.
Okay, finde ich auch spannend, dass die ganzen Hauptpersonen, mit denen er sich da rumschlagen muss, alles Frauen sind.
Ja.
Und ja, wirkt irgendwie so ein bisschen wie so ein Autor, der nie im Büro gearbeitet hat, aber so viel Stromberg geschaut hat.
Mich hat es auch total an Stromberg erinnert. Ja, also daran habe ich mich auch echt erinnert gefühlt, wirklich. So, jetzt, Henning, jetzt sind deine Detektivfähigkeiten gefragt, weil wir sind ja nicht beim literarischen Duett, sondern immer noch bei Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Und ich habe ja schon gesagt, am Ende des Tages geht es um einen Fall, der vor Gericht landete. Es geht um eine Kündigung. Und das Buch, das ich gerade benannt habe und aus dem ich ein bisschen vorgelesen habe, spielt eine ganz zentrale Rolle. Und alle Personen des Buches und Handlungen sind natürlich ganz frei erfunden. Jetzt kommt meine Frage an dich. Hast du eine Idee, was passiert sein könnte, dass dieses Buch zu einem Kündigungsschutzprozess geführt hat?
Also meine erste Idee würde komplett das konterkarieren, was ich gerade zuvor gesagt habe. Und würde in die Richtung gehen, dass das tatsächlich ein Arbeitnehmer eines Unternehmens war, der tatsächlich Dinge geschrieben hat, die vielleicht doch nicht ganz frei erfunden waren und wo sich einzelne Personen wiedererkannt haben und damit nicht so einverstanden waren, dass da Betriebsinterner im Rahmen eines Buches verarbeitet wurden und dass man deswegen dann doch zur Kündigung gegriffen hat. Ja. Wie gesagt, wäre das komplette Gegenteil von dem,
heiße
was ich...
Heiße Spur.
Ja.
Hast du noch eine zweite, wo du gesagt hast, erste Idee oder...
Nee, das war einfach nur die erste Intuition tatsächlich.
Ja, aber schau an, also das läuft doch. Ja, nee, absoluter Volltreffer.
Ja, man muss auch als Jurist flexibel sein. Man muss auch seine Meinung recht schnell ändern können. Also ich könnte auch Politiker
was
werden,
interessiert
aber
mich das Gerede?
Von vor 5 Minuten, ja.
Genau, was interessiert mich heute, was ich gestern gesagt habe. Ja, nee, aber ist tatsächlich richtig. Also absoluter Volltreffer, genau so war's. Also der Büroalltag war vielleicht doch gar nicht so ganz frei erfunden, wie der Autor in seinem Vorwort proklamiert. Und es ist tatsächlich so, dass dieses Buch über diesen Büroalltag zwar keine expliziten Nennungen von Namen oder eines Betriebs, eines Arbeitgebers oder von Vorgesetzten oder von Kolleginnen enthält, allerdings haben sich da doch anscheinend einige Personen wiedererkannt, also Vorgesetztenfiguren, das wurde so ein bisschen die Führungskultur in dem Betrieb beschrieben oder auch Bürostrukturen. Und aufgrund dieser Wiedererkennung und dieser Beschreibungen, auf die wir gleich noch näher eingehen werden, fühlten sich dann einige Personen doch grob beleidigt und herabgesetzt. Und das hat dann tatsächlich zur Kündigung geführt. Und ob die Kündigung gehalten hat, schauen wir uns natürlich gleich im Detail an. Dafür brauchen wir aber natürlich erstmal noch ein paar Fakten. Und die gebe ich dir jetzt mit auf den Weg. Und zwar... Der Arbeitgeber war ein Küchenhersteller.
Darf ich eine Frage vorher stellen?
Kommt auf die Frage an.
Wie heißt der Autor mit Vornamen?
Moment, muss ich kurz gucken. Das ist ja alles kein Geheimnis, kann man ja alles online nachgucken. Also der Titel heißt nochmal, wer die Hölle fürchtet, kennt das Büro nicht. Mhm. Und... Der Autor heißt Jürgen mit Vornamen.
Jürgen, okay. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich auch der Spitzname oder die Kurzform von Jürgen Jockel, ist Jockel. Genau. Aber,
ich hätte an Joachim gedacht bei Jockel, aber.
Ja, hätte ich auch gedacht, Joachim.
Im Bayerischen eher, der Jockel. Joachim wird zum Jockel.
Ja, wahrscheinlich, genau. Bei Jürgen hätte ich es jetzt nicht unbedingt gedacht, aber das wäre auf jeden Fall auch verräterisch gewesen, wenn der Autor jetzt.
Ja, aber schau, du bist
Jockel
schon ganz detektivisch unterwegs.
Hätte.
Genauso müssen wir das hier durchziehen. Genauso, jetzt wird es wichtig zu schauen, wo gibt es Überschneidungen von Fiktion und Realität. Du bist auf dem richtigen Weg, Henning.
Sehr gut.
I like the spirit.
Ja.
Okay, los, heiter weiter. Also, wir waren beim Arbeitgeber, ein Küchenhersteller. Und der Autor, beziehungsweise dann unser Kläger, der ist dort als Sachbearbeiter in der Abteilung Verkauf-Export beschäftigt und er ist Betriebsratsmitglied. Und dann kommt noch ein Detail, das ich persönlich ja ganz spicy finde. Er hat seinen geschriebenen Roman auch im Betrieb zum Verkauf angeboten. Finde ich auch schon mal so nett, während der Arbeitszeit, dass man da noch ein bisschen, hier, hab noch ein bisschen Buch geschrieben.
Was dazu verdient, ja, hat den wahrscheinlich auch geschrieben List während der Arbeitszeit, ne? Dann kann man den ja auch dann dort
you
gleich
never know
vermarkten.
Würde ja passen.
Ja.
Genau, aber ich fand schon, also so ein gewisser Zusammenhang lässt sich ja da schon durchaus herstellen. Und der Arbeitgeber sagt also jetzt, nee, also die Personen in dem Roman, die sind eben gar nicht frei erfunden, sondern die beziehen sich tatsächlich auf unsere Geschäftsführung und auf unsere ArbeitnehmerInnen und da sind grobe Beleidigungen und Ehrverletzungen drin, was zu einer Störung des Betriebsfriedens führt und deshalb hat der Arbeitgeber beim Betriebsrat die Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung des Klägers beantragt. Der Betriebsrat hat zugestimmt, Arbeitgeber hat gekündigt und so kam es dann also jetzt zur Kündigungsschutzklage unseres Autors, unseres Klägers. Wollte ich schon Jockel sagen, aber ist ja völliger Schmarrn.
Ist er ja gar nicht. Ja.
Da müssen wir jetzt ja sauber bleiben. Und jetzt eben einschätzen zu können, ob die Klage inhaltlich auch Aussicht auf Erfolg hatte, müssen wir uns jetzt tatsächlich mit diesem Roman inhaltlich noch ein bisschen näher auseinandersetzen. Und jetzt kommt es also zu der eingangs erwähnten kurzen Buchbesprechung. Also, wobei jetzt jeder und jede für sich entscheiden muss, ob er den Inhalt des Buches jetzt so prickelnd findet, dass er danach direkt auf Bestellen klickt. Aber gut.
Und vielleicht auch, ob man an der Stelle jetzt skippt, weil man das Buch gern noch lesen will.
Ja, wobei, ich weiß nicht. Also, so im Detail wird es jetzt auch nicht besprochen. Es geht eher so um Zitate einzelner konkreter Passagen, um natürlich rausfinden zu können, ob es sich hierbei um Beleidigungen und Ehrverletzungen handelt und ob man die gegebenenfalls bestimmten Personen im Betrieb zuordnen kann. Also ich glaube, die grobe Handlung wird jetzt noch gar nicht so krass gespoilert. Also insofern eher Buchbesprechung. Genau. Und die Einzelheiten aus dem Buch, die stammen jetzt nicht daher, dass ich das Buch komplett gelesen hätte in Vorbereitung auf den heutigen Podcast. Das hätte vielleicht jetzt doch ein bisschen auch den Rahmen gesprengt. Sondern der Arbeitgeber hat in seinem Schreiben an den Betriebsrat, in dem er also die Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung beantragt hat, ziemlich genau auch Passagen abgedruckt und die dann immer in Verbindung mit real existierenden Personen gebracht. Und daher kann ich jetzt so ein bisschen daraus zitieren, was in dem Buch alles so beschrieben ist. Da gibt es dann also ein Kapitel, das heißt die Mittelfinger-Affäre. Und da wird die in der Buchhaltung tätige Frau Lingemann beschrieben. Die ist ja auch schon im Klappentext einmal kurz vorgekommen. Und die Frau Lingemann, die wird da in so einer Art und Weise beschrieben, die sie schon eher im höchsten Maße diskreditiert, wie der Arbeitgeber findet. Er sagt, hier spreche man von bräunungsbedingten Hautrissen und Spachtelmasse. Des Weiteren würde ausgeführt, dass Frau Lingemann eine Person sei, deren Intellekt mehr mit den neuesten Modefarben und Erbsenzählern beschäftigt sei, als mit komplexen Vorgängen. Und die angeblich fiktive Frau Lingemann würde dann noch weiterhin mit alte Schachtel, alte Schrappe und Biest bezeichnet. Ja, doch dann eher literarisches Hochreck, oder?
Nett, auf jeden Fall.
Sehr freundlich, sehr freundlich. Genau, dann haben wir hier noch eine Stelle. Das Kapitel heißt Die faule Pogge und da wird von eurer Heiligkeit der Firmenoberchef gesprochen und da wird dann weiterhin davon gesprochen, dass die Abteilungsleiter, die seien alle Buckelprofis vom Feinsten, die nur das Ziel hätten, beim Boss gut auszusehen, damit sie nicht geärgert werden. Das kommt also in diesem Roman als Beschreibung der Abteilungsleiter vor. Dann haben wir noch was hier, wo es darum geht, dass anscheinend so ein bisschen Vetternwirtschaft betrieben wird im Betrieb des Jockels, also im fiktiven Betrieb des Jockels. Und da sagt er, wenn man vom Juniorchef persönlich eingestellt wird und die Lizenz zum Rumdofen bekommt, obwohl man nicht aus der Branche kommt, wer weiß, wahrscheinlich hätte es diese Stelle ja gar nicht gegeben, wenn der Kumpel vom Juniorchef nicht noch eine Mitarbeiterin unterzubringen gehabt hätte. Aber so ist das eben. Die oberen Etagen sind eine einzige große Familie. Stellst du meinen Neffen ein, nehme ich deinen Schwager. Und über die so eingestellte Person, die im Buch Anja genannt wird, die kam ja, glaube ich, auch schon im Klappentext vor, regt sich der Autor dann weiterhin auf oder der Protagonist oder beide. Mhm. Vielleicht verschwimmen da auch so ein bisschen die Grenzen. Und da heißt es, dass diese Person unter dem Protektorat vom Junior steht und deshalb die wenigsten trauen, diese faule Torte mal abzuwatschen und dass ihn die Alte so richtig ankotzt. Oh, ich muss, jetzt wird es echt unangenehm. Also diese Podcast-Folge bringt mich wirklich an meine Grenzen. Ich muss es jetzt hier alles vorlesen, es wird noch richtig eklig. Er sagt, also dieses elendige Miststück, diese faule Sau, die kriegt wahrscheinlich von ihren Eltern und von ihrem Stecher alles in den Arsch geschoben und braucht sich um nichts zu kümmern. Verzogene, blöde Göre. Ich möchte hier nochmal betonen, Zitat Ende.
So.
Puh.
Ich schreibe mal ein Buch. Ich glaube, ich bin zu höheren berufen.
Genau, also wie gesagt. Ich persönlich, aber es ist nur meine persönliche Meinung, kann darin jetzt keinen literarischen Mehrwert erkennen. Sondern jetzt habe ich noch eine richtig schlimme Stelle und dann haben wir es, glaube ich, aber auch geschafft und genug Material, um uns mal darüber Gedanken zu machen, wie das denn juristisch aussehen könnte. In diesem Kapitel, das heißt Fatma die Göttliche, da spricht er über eine türkische Arbeitnehmerin, die er Fatma nennt, und er beschreibt sie wie folgt. Fatma ist Türkin, als solche erfüllt sie so manches Klischee, was man allgemein von Türken pflegt. Ihre krasse Nutzung der deutschen Sprache und auch ihr aufschäumendes Temperament. Und das wiederum macht sie für einen Großteil der konservativen türkischen Freier natürlich schwer vermittelbar. Was Fatma allerdings hat, sind Hupen. Und zwar Dinger, die wirklich in die Kategorie monströs fallen. Leider steht ihr Intellekt genau diametral zu ihrer Körbchengröße. Das heißt, Fatma ist dämlich. Ich muss bei Fatmas Anblick immer an diesen alten Gag denken, den Chauvinisten so gern erzählen, den, wo Gott ausruft, Hirn ist alle, jetzt gibt's Titten. Oh mein Gott, wie peinlich. Zitat Ende. Ich hoffe nicht, dass irgendeine KI das irgendwann mal rausschneidet und einen ganz anderen Kontext mit meiner Stimme packt. Darüber mache ich mir auch jetzt erst Gedanken, wie furchtbar.
Ja, also vielleicht können wir das als Teaser irgendwie für eine neue Staffel oder so verwenden. Zitat Nadja Innermann, Hirn ist aus, jetzt gibt's Titten. Ja,
also, toll.
Klar.
Oder einfach so als Titel, einfach ein schöner Titel, Hirn ist alle, jetzt gibt's Titten. Jetzt habe ich es auch nochmal gesagt. Also das war jetzt echt schwierig für mich, ich komme leicht ins Schwitzen, aber ich glaube, das Schlimmste an Zitieren habe ich jetzt geschafft.
Ja.
Genau.
Ich habe dich immer irgendwie für feministisch interessiert gehalten, Nadja, aber das, dass du auch solche Bücher jetzt liest, rückt dich in ein neues Licht. Aber gut.
Ich hab's nicht gelesen. Das kommt ja alles aus dem Urteil. Also wer es nachlesen möchte, ich werde dann nachher auch gerne noch die Fundstelle zitieren. Da gibt's, das waren jetzt wirklich nur ein paar Stellen. Also das ist, Urteil ist wirklich lang und da gibt's noch mehr dieser wunderschönen Ausführungen, was in diesem Buch alles so beschrieben ist. Einmal kurz durchatmen. Naja, jedenfalls sagt jetzt der Arbeitgeber, um zurück auf den Boden der Tatsachen zu kommen, dass es in seinem Betrieb halt gar nicht so viele türkische Arbeitnehmer gibt und dass man da durchaus jetzt schon auch identifizieren könnte, wenn man denn davon ausgeht, dass die Personen und Handlungen in diesem Buch nicht alle frei erfunden sind, dass man durchaus identifizieren könnte, bei wem es sich um Fatma handeln sollte.
Woran identifiziert man das? An der Dämlichkeit oder an der Körbchengröße?
Ja, das war dann später auch noch ein Problem bei diesem Fall.
Stelle ich mir gut vor für eine Gerichtsverhandlung, ja. Mhm.
Ja, absolut. Ah, dieser Fall ist
hier
ehrlich
spicy.
Hier ist
die Frau Fatma. Gucken Sie sie sich an. Wie Sie sehen.
Sagen Sie selber.
Ja. Wunderbar.
Oh, heikel. Alles höchstgradig heikel. Naja, jedenfalls ist es wohl schon auch so gewesen, dass eine bestimmte Arbeitnehmerin des Betriebs von mehreren anderen KollegInnen als Fatma identifiziert worden ist und dass sie tatsächlich auch von anderen ArbeitnehmerInnen mit diesem Namen angesprochen wurde, obwohl das ja gar nicht ihr echter Name ist. Mhm. Die KollegInnen haben sich dafür dann auch entschuldigt. Allerdings zeigt, finde ich, dieser Zwischenfall ja schon so ein bisschen, dass die Vermutung doch nahelegt, dass die Personen gar nicht mal so frei erfunden sind, wie unser Autor und Kläger das hier behauptet. Und in der Folge dieser Geschichte ist dann auch die Arbeitnehmerin, die als Fatma identifiziert wurde, auch mal in der Firma zusammengebrochen und musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und wurde dann auch aufgrund nervlicher Belastungen arbeitsunfähig geschrieben. Und das ist ja schon ein Fakt, den wir jetzt auch brauchen, um so ein bisschen überlegen zu können, was ist denn dran an der Störung des Betriebsfriedens und so ein bisschen zeigt, wie weitreichend dann doch die Konsequenzen dieses angeblich so fiktiven Romans waren. Mhm. Also weitere Zitate möchte ich mir sparen, aber um nochmal so ein bisschen das Ganze zu vertiefen, es gibt da noch ein weiteres Kapitel, wo einem Arbeitnehmer quasi so ein bisschen der Verdacht zugeschrieben wird, dass er Küchen zu einem viel zu geringen Preis verkauft und sich dann einiges noch in die eigene Tasche wirtschaftet. Dann gab es noch so ein paar Sachen, wo ein bisschen über den Betrieb und über die Betriebskultur gesprochen wird, darüber, wie man bei Einstellungsgesprächen vorgeht oder wie angeblich Mitarbeiter eingeschüchtert werden. Dann wird davon gesprochen, dass Vorgesetzte, die werden in diesem Buch als Sack- oder Scheißabteilungsleiter bezeichnet. Und dass unser Hauptprotagonist, der Jockel, sich dann auch mal überlegt in diesem Buch, dass er zukünftig für solche Gespräche mit Vorgesetzten vielleicht auch einfach ein Diktaphon mitnimmt und da vorher dann mal eine kleine heimliche Aufzeichnung macht, weil es ja vielleicht ganz gut sein könnte, dass man sowas dann einfach auch auf Band hat. Und um das Ganze mal einzuordnen und auch wieder so ein bisschen juristischen Mehrwert dieser Folge herzustellen, für alle, die es noch nicht wussten, das ist tatsächlich ein Straftatbestand. Also wenn man nicht öffentlich gesprochenes Wort heimlich aufzeichnet, dann ist das eine Verletzung der Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes und das ist tatsächlich eine Straftat. Also insofern erzählt unser Jockel hier auch, dass er eben darüber nachdenkt, eine Straftat zu begehen. Und um jetzt den Bogen zurückzuschlagen zu unserem Geschäftsführer, der also jetzt beim Betriebsrat beantragt, dass die außerordentliche Kündigung des Klägers, dass der zugestimmt wird, der sagt dann also nochmal in seinem Brief, es geht ihm hier jetzt gar nicht um seine eigene persönliche Befindlichkeit, weil es tatsächlich auch eine Person in dem Buch gab, mit der er sich identifiziert, sondern er sagt halt eben einfach, dass das wirklich zu großer Störung im Betriebsfrieden führt und diese groben Beleidigungen, die ausländerfeindlich sind, sexistisch sind, insbesondere gegenüber Frauen gerichtet sind. Und es wurden zum Beispiel auch andere Kollegen beschuldigt, dass sie Rauschmittel konsumieren würden in nicht unerheblichem Umfang. Also das sei wirklich jetzt was, wo man sagt, unter diesen Umständen kann man die Zusammenarbeit unter gar keinem Fall fortsetzen und die sei unzumutbar. Und deshalb wäre eine Kündigung hier geboten. Der Betriebsrat hat der Kündigung auch zugestimmt. Insofern wurde die Kündigung dann auch ausgesprochen. Und der Kläger hat, oh Wunder, deshalb sitzen wir heute hier, gegen diese Kündigung, Kündigungsschutzklage erhoben. Puh, soweit mal zum Sachverhalt. Möchtest du an dieser Stelle eine erste Einschätzung wagen?
Eine erste Einschätzung wagen, ja, also was sich mir irgendwie aufgedrängt hat, während du das jetzt alles vorgetragen hast, ist ja immer die Frage, worum geht's hier eigentlich bei diesen Äußerungen? Der Arbeitgeber sagt jetzt ja Beleidigung, da muss man aber ja differenzieren, ob das eventuell auch eine von der Meinungsfreiheit gedeckte Meinungsäußerung ist. Oder ob es eine unwahre Tatsachenbehauptung ist, weil nicht jede unwahre Tatsachenbehauptung wäre auch eine Beleidigung. Und bei Meinungsäußerungen ist halt die Frage, ja, ist das eben noch eine zulässig geäußerte Meinung oder ist es wirklich eine gegebenenfalls ja auch strafbare Beleidigung? Und das ist, glaube ich, auch hier wieder eine spannende Frage. Also da habe ich an der einen oder anderen Stelle schon drüber nachgedacht, wenn ich sage, jemand ist dämlich, ist das eine Tatsachenbehauptung oder ist das eine Meinungsäußerung? Und wenn es eine Meinungsäußerung wäre, was folgt dann eigentlich daraus? Also ist das noch von der Meinungsfreiheit gedeckt oder ist es eben schon eine Formalbeleidigung, wo man eben einfach sagen muss, okay, dämlich sagt man nicht und deswegen ist das per se schon unzulässig. Und ich glaube, da haben wir hier viele interessante Themen im Grenzbereich. Ja, auch wenn man jetzt über eine Mitarbeiterin sagt, die hätte eben folgende körperliche Eigenschaften, ist das ja per se erstmal wahrscheinlich eine Tatsachenbehauptung, die überprüft werden kann. Ist die wahr oder ist die unwahr? Und da habe ich mich dann auch eher gefragt, ob es da nicht um ja, sexistische Äußerungen, rassistische Äußerungen oder so etwas geht, als darum, dass es jetzt per se eine Beleidigung sei. Also fand ich jedenfalls in Summe alles super krass und kann ich mir auch gut vorstellen, dass das den Betriebsfrieden gestört hat. Aber ich glaube, wenn man das jetzt sozusagen Aussage für Aussage auseinandernehmen wollen würde, dann könnte man wahrscheinlich an vielen Stellen drüber streiten.
Ja.
Ist die Frage, ob ein Arbeitsgericht sich da die Mühe macht oder sagt, in der Gesamtschau ist das alles jedenfalls hier und da und dort nicht mehr hinzunehmen. Und deswegen kommt es auch gar nicht im Einzelfall drauf an, ob jetzt das, dies oder jenes nun gerade eine Beleidigung ist. Sondern jedenfalls kann ich nicht betriebliche Vorgänge und einzelne Personen so negativ bewertend in die Öffentlichkeit bringen und bin jedenfalls deshalb bei einem Kündigungsgrund. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass ein Arbeitsgericht eher die Ausfahrt nimmt.
Ja, also da war sehr viel Schönes dabei, klingt alles schlüssig und total nachvollziehbar. Finde ich richtig gut. Und du bist auch schon wie beim Sachverhalt hier auf einer heißen Spur. Ich fand nämlich auch für das, wie krass dieser Sachverhalt ist und wie üppig und umfangreich der ja eigentlich auch ist und wie viel Gelegenheit der eigentlich bietet, das wirklich, denke ich, auf sehr vielen Seiten und sehr ausgiebig juristisch zu erörtern und zu erläutern. Dafür fand ich dann tatsächlich die Entscheidungsbegründung relativ knackig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man sich da von Seiten des Gerichts leicht gemacht hätte, aber im Ergebnis umso krasser eigentlich. Ich stelle mal kurz dar, das Verfahren ging über zwei Instanzen. Also es gibt ein arbeitsgerichtliches Urteil und das Urteil, das wir uns jetzt heute anschauen, ist dann das Urteil in der Berufungsinstanz, das LAG Hamm. Und im Einzelnen war es tatsächlich so, dass das LAG Hamm ist dem Arbeitsgericht gefolgt und es hat auch gesagt, also grundsätzlich, auch im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, sind grobe Beleidigungen des Arbeitgebers und auch von KollegInnen, die also auch erhebliche Ehrverletzungen darstellen und für den Betroffenen auch mit erheblichen Ehrverletzungen einhergehen, die sind natürlich ein gewichtiger Verstoß gegen die Rücksichtnahmepflichten und können natürlich mit der damit verbundenen Störung des Betriebsfriedens auch dazu führen, dass eine außerordentliche Kündigung gerechtfertigt sein kann. So, das ist, glaube ich, soweit mal noch nichts Krasses. Und wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit des Podcasts die ein oder andere Folge, wo es um eben solche Beleidigungen ging und wo man sich das schon mal im Detail angeguckt hat. Allerdings gibt es ja hier in diesem Fall zu diesen üblichen Beleidigungsfällen einen großen Unterschied. Und der ist ja, dass in unserem Fall hier der vermeintlich Beleidigende die Person ja nicht direkt angesprochen hat, sondern er hat ja einen Roman geschrieben und in diesem Roman, das ja eine literarische Gattung erzählender Prosa darstellt, in dem nur das Schicksal einzelner oder einer Gruppe von Menschen geschildert wird. Genau, und er hat damit ja nicht direkt Personen angesprochen, sondern er hat da eben diesen Roman verfasst und der fällt nun mal unter die Kunstfreiheitsgarantie des Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz. Und damit haben wir hier jetzt schon nochmal eine Besonderheit zu diesen üblichen Beleidigungsfällen. Und das ist schon nochmal ein krasser Twist jetzt auch. Und da finde ich es wirklich spannend, zu was für ein Ergebnis die Gerichte dann kommen. Und die sagen im Ergebnis auch die Tatsache, dass dieser Roman wohl anscheinend an reell existierende Personen oder Vorbilder anknüpft, ändert an dieser Einschätzung, dass diese Äußerungen von der Kunstfreiheit gedeckt sein können, erstmal nichts, weil das nun mal einfach ein typisches Merkmal eines Romans sei, dass der nun mal häufig an reelle Gegebenheiten anknüpft und sich dann sozusagen Realität mit Fiktion so ein bisschen vermischt. Und das sei eben ganz typisch für diese Kunstform des Romans. Und deshalb haben die im ersten Aufschlag erstmal gesagt, ja, keine direkte Beleidigung von Personen. Und erstmal, weil Roman von der Kunstfreiheit gedeckt. Hast du eine Idee, Henning, was man dieser Kunstfreiheit jetzt gegebenenfalls noch entgegensetzen müsste, sozusagen in die andere Waagschale werfen müsste, wenn man jetzt dann tatsächlich feststellen wollte, ob es sich dabei um Persönlichkeitsrechtsverletzungen oder was auch immer handelte?
Ja, also ich glaube, dass man solche Grundrechte wie die Kunstfreiheit, und wahrscheinlich haben die Gerichte sich da an Danger Dan orientiert.
Ah ja, lustig, dass du das sagst. Ja, kennst du den Song, ja. Alles von der Kunstfreiheit gedeckt? Ich musste so an den denken bei dem Fall. Also ist jetzt keine Summer Reading List, aber den würde ich eigentlich ganz gerne unseren ZuhörerInnen auch mal noch als Hörempfehlung mitgeben zu diesem Thema.
Absolut.
Danger Dan, ja, Danger alles, Dan von, alles der von der Kunstfreiheit gedeckt.
Genau. Also das scheinen die Gerichte dann auch gehört zu haben und haben gesagt, ja, das passt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Also soweit ich mich richtig erinnere an meine nun auch schon länger zurückliegende Universitätszeit, kann man solche schrankenlos gewährten Grundrechte nur im Wege der praktischen Konkordanz durch andere Grundrechte, einschränken. Das heißt, man müsste das ja dann wirklich abwägen mit anderen Grundrechten, die hier betroffen sein könnten. Und das wäre ja dann möglicherweise das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen, das hier irgendwie die Berufsfreiheit oder der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb des Arbeitgebers oder so betroffen sind, weiß ich nicht. Also hinargumentieren kann man das wahrscheinlich auch, wenn man denn will, dass man sagt, Störung des Betriebsfriedens ist auch ein Eingriff in den Gewerbebetrieb. Aber ich glaube, der erreicht wahrscheinlich nicht die Schwere, die Intensität, die ein solcher Eingriff haben muss. Deswegen kann man es wohl dann nur, würde ich jetzt denken, mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der betreffenden Personen abwägen. Und wie immer bei solchen Grundrechtsabwägungen kann man da wahrscheinlich zu allen möglichen Ergebnissen kommen. Also vertreten lässt sich vieles.
Da kann man zu allen möglichen. Das ist richtig, ja. In der Tat, also alles genau richtig, so wie du es gesagt hast. Und da sagen die Gerichte oder haben jetzt diese beiden Instanzen, die es hier entschieden haben, dazu gesagt, dass jetzt diese Verletzung des Persönlichkeitsrechts nur dann in Betracht kommt, wenn die Person, die als Vorbild einer Romanfigur dient, für einen mehr oder minder großen Bekanntenkreis erkennbar ist. So, und weil es eben häufig so ist, dass Romanschreiber ihre Inspiration in wirklichen Geschehensabläufen finden und daran anknüpfen, muss dann also hinzukommen, dass für die mit den Umständen vertrauten Lesern sich eine Identifizierung aufdrängt, schreiben die so schön. Und es bedeutet, dass man sozusagen eine hohe Kumulation von Identifizierungsmerkmalen benötigt. So, und dann sagen die noch, da ist jetzt noch zu beachten, dass es also ein Roman ist, dass es eine Fiktion darstellen soll. Und da habe ich jetzt heute ein neues Wort gelernt, das kannte ich bislang noch nicht. Deutsche Sprache überrascht immer wieder, aber vielleicht lag es auch nur an mir persönlich. Der Roman sei ja als Fiktion anzusehen und erhebe als solche keinen, Achtung, Faktizitätsanspruch.
Okay.
Genau.
Faktizitätsanspruch.
Genau. Also, um es jetzt mal ein bisschen untechnischer zu sagen oder runterzubrechen, die sagen sozusagen, jetzt allein die Vermutung, dass es sich bei Fatma um Arbeitnehmerin XY handelt oder bei der Beschreibung der Person, die angeblich Rauschmittel konsumiert, da wäre die Gemeinsamkeit, die man festzustellen hatte mit einem Arbeitnehmer, der real existierte, dass die Person einen Pferdeschwanz hätte zum Beispiel, Frisur. Und das
witzig, ja. Erinnert mich an eine Schulung, die ich gehalten habe. Da habe ich Führungskräfte geschult. Und da habe ich auch berichtet von arbeitgeberseitigen Weisungsrechten zum Äußeren und habe erzählt, dass es ja auch im öffentlichen Dienst bei Polizisten zum Beispiel da ganz bekannte Lehrbuchfälle gibt, zum Beispiel den Polizisten mit dem Pferdeschwanz, woraufhin einer der Teilnehmer rief, und lange Haare hatte er auch noch.
Natürlich. Ja. Oh Gott, so schlecht. Oh. Das echt, das Niveau dieser Folge ist mal wieder unterirdisch.
Ich habe in Südfrankreich im Parkhaus gelesen, da stand dann auf Französisch an der Wand, sie sind auf Niveau minus zwei. Ich glaube, das passt heute zum Podcast ganz gut.
Aber siehst du, jetzt erklärt sich auch, warum ich diesen seichten Einstieg mit der Summer Reading List brauchte. Ich brauchte.
Der war gar nicht so seicht, wenn man den mit dem Rest des Falles dann vergleicht. Also der war eher der, jetzt verstehe ich den, das war der Anker nach oben sozusagen.
Ja, also ich wusste, jetzt kommen diese Zitate und diese ganz furchtbaren Dinge, und da brauchte ich einfach noch so ein bisschen was. So ein kleines, nettes Warm-up, genau. Und ja, vielleicht ist es ja wirklich so, dass uns dieser Einstieg heute das Niveau wieder nach oben petert, wie du es immer so schön sagst. Ich habe ja angekündigt, wir wandern heute wieder auf der Grenze des guten Geschmacks. Insofern, ja, Möchte ich mich in aller Förmlichkeit dafür entschuldigen.
Ja, sommerliche Leichtigkeit, würde ich sagen. Und das passt zur Strandlektüre. Ist sozusagen die Strandlektüre zum Hören.
Ja, absolut, genau. Aber wer weiß, vielleicht kann man sich ja dann auch die Lektüre dieses Buchs dann sparen, nachdem man sozusagen jetzt die Buchbesprechung dazu gehört hat.
Ich glaube, tendenziell wird das Buch nicht weitere Leser hinzugewinnen durch diesen Podcast, ja.
Es wäre jetzt auch ganz stark meine Vermutung so, aber jetzt bin ich voll raus. Wo waren wir denn jetzt? Wir waren beim Faktizitätsanspruch.
Und richtig, wir hatten viel an dem Niveau gearbeitet mit praktischer Konkordanz und Faktizitätsansprüchen und dann hast du das mit dem Pferdeschwanz leider wieder so ein bisschen eingerissen. Also da warst du, glaube ich, zuletzt.
Ach, Mist. Okay, also. Jedenfalls, um es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, sagt das Gericht, dass schlussendlich die Indizien nicht ausreichen. Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig klar, aufgrund dieser Übereinstimmung der reellen Personen mit der Beschreibung der fiktiven Personen, dass es sich tatsächlich eindeutig um diese Menschen handelt. Und weil es ja eben diese Kunstform des Romans ist und weil es nun mal ganz typisch ist, dass diese Romane an reellen Figuren oder Handlungen anknüpfen, aber es nicht automatisch bedeutet, dass es eine Beschreibung dieser Personen ist, reicht das sozusagen nicht. Also es reicht nicht, um sicher sagen zu können, welche Arbeitnehmerin sich jetzt hinter Fatma verbirgt zum Beispiel. Mhm. Genau, und insofern, wie auch schon mal beschrieben, war dann eigentlich die rechtliche Ausführung in den Entscheidungsgründen gar nicht mal so ausgiebig. Und du hast ja vorhin auch schon mal kurz, bist du auch schon mal gestolpert und hast gesagt, nach diesem Zitat meinerseits über Fatma und über deren Körperlichkeit, wie man denn jetzt auf die Idee gekommen wäre, dass es sich bei einer bestimmten Person um Fatma handle. Und das sagt das Gericht eben auch, allein die Angabe, dass es sich um eine türkische Arbeitnehmerin mit einer Oberweite handelt, die im Roman als monströs beschrieben wird, reicht es jetzt nicht aus, um diese Beschreibung einer reell existierenden Person zuzuordnen.
Hm. Und was ist, wenn sie auch noch dämlich ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie möchtest du das feststellen?
In Augenschein.
Also in Augenschein funktioniert ja nicht, weil das wäre ja nur Augenschein. Das bringt dich ja nicht weiter.
Ja, man kann ja jemanden reden lassen im Gerichtsverfahren. Nein, also Spaß beiseite. Ja, das lässt sich natürlich nicht in dem Sinne.
Ma.
Das dürfte nicht dem Beweis zugänglich sein, wobei man manchmal schon auch in Gerichtsverhandlungen das Gefühl hatte, die eine Seite hat irgendwen auf der anderen Seite als nicht so helle dargestellt. Und man hat dann, wenn man die Person erlebt hat, auch manchmal das Gefühl gehabt, ja, da könnte was dran sein. Ja,
aber das bleibt halt immer so ein bisschen zwischen
also,
den Zeilen, würde ich sagen.
Das passiert schon manchmal, würde ich sagen. Aber klar, das
Was interessiert mich das
zynisch.
Geschwätz von über drei Sekunden?
Ich ziehe es zurück. Ich möchte meine Äußerung zurückziehen.
Ich distanziere mich von dem, was ich eben gesagt habe und behaupte das exakte Gegenteil.
Richtig, ich distanziere mich von mir.
Schön. Also, naja, aber, also auf jeden Fall, um jetzt nochmal zurückzukommen, bevor ich den Faden wieder verliere, ist es tatsächlich so, dass die Wirksamkeit der ausgesprochenen außerordentlichen Kündigung wirklich schon daran gescheitert ist, dass nun mal der Arbeitgeber, die Beklagte, nicht belegen konnte, dass hier sozusagen über den Rahmen, den die Kunstfreiheit nun mal gibt, über diesen zulässigen Rahmen der Kunstausübung hinausgegangen wurde und dass da tatsächlich existierende Personen im Betrieb in ihren Persönlichkeitsrechten gravierend verletzt wurden. Und das haben tatsächlich beide Instanzen so entschieden, was in der Sache absolut nachvollziehbar klingt und juristisch mit Sicherheit auch sauber ist. Ich finde es vom Ergebnis her aber irgendwie krass, weil ich bin da noch so ein bisschen ambivalent. Einerseits natürlich Kunstfreiheit sehr weit und auch wichtig, absolut, gerade in den heutigen Zeiten. Danger Dan haben wir angesprochen, absolut relevant. Andererseits, wenn ich jetzt nur mal versuche, mir diesen Fall so live zu schalten und den vorzustellen und mir zu überlegen, wie das tatsächlich in diesem Betrieb war, wenn der da das Buch dort verkauft hat und es tatsächlich zu Nervenzusammenbrüchen kam, weil es nun mal ja für die Beteiligten relativ offensichtlich war, wer mit diesen Personen gemeint sein sollte, finde ich das Ergebnis doch nochmal, ich möchte es mal bemerkenswert nennen.
Ja, da wäre ich bei dir. Also ich finde auch, habe ich ja auch schon gesagt, zwischendrin rechtlich kann man da wahrscheinlich ganz viel vertreten und kann eben bei der Abwägung verschiedener Grundrechtspositionen wahrscheinlich immer zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, je nachdem, wie der persönliche Kompass da an der Stelle vielleicht auch eingestellt ist. Ich kann jedenfalls nachvollziehen, dass der Arbeitgeber gesagt hat, das geht gar nicht mehr, dieses Arbeitsverhältnis kann ich nicht fortsetzen, weil ja offensichtlich eben doch das sehr gut zu identifizieren war im Betrieb. Mhm. Also das wäre aus meiner Sicht dann eher die Frage, reicht das aus? Mhm. Weil so ein Buch richtet sich ja an eine breitere Öffentlichkeit.
Ja.
Und ist es ausreichend, wenn in einem Betrieb, ich glaube, die Betriebsgröße hat sich jetzt gar nicht aus dem Urteil ergeben, wie viel Mitarbeiter da beschäftigt
waren. Aber tatsächlich stand es auch noch irgendwo mit drin, dass sich die Gemeinsamkeiten aus Roman und Realität dann auch schon damit erledigt hatten, dass es sich eben auch um einen Küchenhersteller handelte. Also das war gleich, aber dass eben andere weitere Faktoren und Eckdaten, wie zum Beispiel Betriebsgröße, die wurde explizit genannt und noch so ein paar andere Fakten, nicht benannt wurden und nicht übereinstimmten. Also da war dann wohl schon noch eine gewisse Unterscheidung. Und insofern, war es, glaube ich, schwierig. War es wahrscheinlich einfach so eine gemischte Gemengelage. Die Personen konnte man vermutlich, wenn man denn die echten Personen kannte, relativ gut zuordnen. Aber vielleicht hat es halt einfach nicht gereicht, um insgesamt zu sagen, dass dieser Roman jetzt tatsächlich mit bestimmten Personen in Einklang stünde.
Also ja, ist, glaube ich, schwer, den Maßstab zu bestimmen. Ich finde deine Wortschöpfung gemischte Gemengelage schön. Die sollten wir mitnehmen aus diesem.
Das ist wie weltbester Podcast
der Welt. Ja, genau, so in etwa. Eine gemischte Gemengelage ist besonders verworren, möchte ich sagen. Besonders gut durchgemischt. Und ja, also ich glaube, unser Störgefühl rührt daher, dass offenbar im Betrieb das ja sehr, sehr gut zu identifizieren war und dass es natürlich mehr als naheliegend ist, wenn jemand bei einem Küchenhersteller arbeitet und der schreibt einen Roman über einen Küchenhersteller, dass es da eine Verbindung geben könnte. So, und wenn man dann eben feststellt, okay, da gibt es eben Fälle wie irgendwelche Damen, die halt vielleicht dann eingestellt wurden aus bestimmten Gründen, irgendwelche Buchhalterinnen, die man zuordnen kann, wenn es da nur, weiß ich nicht, drei türkischstämmige Mitarbeiterinnen gab. Also ganz offensichtlich war es ja für die Belegschaft mehr als nachvollziehbar, wer da gemeint war.
Ja.
Und ich finde, das zeigt sich auch daran, dass der Betriebsrat der Kündigung zugestimmt hat. Das ist ja wirklich extrem selten.
Finde ich auch.
Haben wir auch schon für Mandanten mehrfach beantragt, würde ich sagen. Ist in den seltensten Fällen durchgegangen. Also das sind dann wirklich ganz schwerwiegende Geschichten, wo man sagt, ja gut, der hat nachweislich in die Kasse gegriffen oder sexuelle Belästigung oder irgendwie sowas oder wirklich Gewaltdelikte oder so. Aber hier in dem Fall hätte ich jetzt eher erwartet oder war ich jedenfalls überrascht, dass du gesagt hast, der Betriebsrat hat der Kündigung zugestimmt, weil das vielleicht nur ganz kurz nochmal erwähnt. Die Kündigung eines Betriebsratsmitglieds ist eben zum einen nur aus wichtigem Grund, also außerordentlich möglich und zum anderen nur mit Zustimmung des Betriebsrats. Hätte der Betriebsrat nicht zugestimmt, hätte der Arbeitgeber zum Arbeitsgericht gehen müssen und diese Zustimmung ersetzen lassen müssen. Und das hätte sicherlich viele Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert, bis das Ganze irgendwie da rechtskräftig festgestellt worden wäre. Und erst dann hätte er kündigen können. Und insofern, ja, hätte es mich jetzt nicht gewundert, wenn ein Betriebsrat gesagt hätte, okay, wir haben eh immer den Verdacht, dass wir vielleicht auch wegen unserer Amtsausübung kritisch gesehen werden. Jetzt wollen die hier jemanden rausschmeißen wegen so einem Buch, was jetzt auch nicht so ganz, ganz der glasklare Fall der direkten Beleidigung ist. Und deswegen stimmen wir jetzt eben dieser Kündigung nicht zu. Dann soll der Arbeitgeber doch zu Gericht gehen, dann soll er sie doch ersetzen lassen. Wenn er sie ersetzt bekommt, dann ist gut. Aber dann steht unser Kollege aus dem Betriebsrat jedenfalls nicht von heute auf morgen auf der Straße, sondern erst in längerer Zeit und kann sich auch darauf einstellen. Und das ist für mich schon ein starkes Indiz, wenn auch ein Betriebsratsgremium sagt, das geht gar nicht und der Mensch muss hier raus und zwar mit sofortiger Wirkung.
Sofort, ja.
Dass da der Betriebsfrieden sehr nachhaltig beeinträchtigt wurde, dass das innerbetrieblich sehr klar identifizierbar war, wer da wer ist.
Vielleicht ja auch Personen des Betriebsrats selbst betroffen hat. Das würde auch die Zustimmung nochmal erklären.
Absolut, ja, hast du recht. Also insofern finde ich auch, mag das formal juristisch richtig sein, aber es hinterlässt einen irgendwie mit so einem gewissen Störgefühl. Und es hat mich jetzt auch an einen Fall erinnert, den ich selber mal beraten habe, noch in einer anderen Kanzlei als unserer jetzigen heißgeliebten besten Kanzlei Deutschlands. Und zwar hat da der Betriebsratsvorsitzende, der beim Arbeitgeber jetzt ohnehin nicht besonders wohl gelitten war, der hat wegen Leiharbeitnehmern, die eine bestimmte Schulung absolvieren mussten, um dann beim Entleiher eingesetzt zu werden. Und diese Schulung ist vom Verleiher, das war streitig, aber der Vorwurf war, dass die nicht in voller Höhe oder gar nicht, ich erinnere es auch nicht mehr so genau, vergütet worden ist.
Okay.
Und da haben sich diese Leiharbeitnehmer dann beim Betriebsrat des Entleiherbetriebs beschwert und haben gesagt, wir mussten hier auch auf so eine Schulung gehen und das hat uns unser Arbeitgeber gar nicht bezahlt. Und daraufhin hat der Betriebsratsvorsitzende sich für diese Leute eingesetzt und hat auch Kontakt zu dem Geschäftsführer des Verleihers aufgenommen und hat gesagt, was machst du denn hier und das geht ja gar nicht und das ist ja rechtswidrig und was weiß ich wie. Und daraufhin hat unsere Mandantin gesagt, ja Moment mal, das geht ja nicht. Also erstens geht dich das gar nichts an, was der Verleiher mit seinen Leiharbeitnehmern auf der Vergütungsebene macht. Wenn die hier bei uns im Betrieb tätig sind und es um deren Einsatz hier geht und um die Tätigkeit und so weiter, dann bist du zuständig, klar. Aber was das Arbeitsvertragsverhältnis zwischen dem Verleiher und dem Leiharbeitnehmer angeht, das betrifft dich gar nicht. Und auch diese Schulung, ja, die haben die Leute sicherlich für den Einsatz hier bei uns gemacht. Aber ob das vergütet wird oder nicht, das ist eine Frage, die müssen die dort in ihrem Arbeitsverhältnis klären. Damit hast du gar nichts zu tun. Deswegen halt dich da bitte zurück. Und im Übrigen gefährdest du dadurch auch die Geschäftsbeziehung zu diesem Verleiher, auf den wir in gewisser Weise angewiesen sind. Wir haben relativ viele Leute von dem. Wir beziehen da regelmäßig unsere Leiharbeitnehmer über diesen Verleiher. Und der fand das jetzt auch gar nicht lustig, dass ihm da der Betriebsratsvorsitzende eines Kundenbetriebs jetzt irgendwie auf die Füße tritt und da jetzt irgendwie Stimmung macht. Deswegen lass das bitte sein. Vielleicht hat man das auch klarer formuliert und gesagt, er müsse es sein lassen. Das, wie gesagt, erinnere ich nicht mehr im Detail. Was ich noch erinnere, ist, dass dieser Betriebsratsvorsitzende dann ein Märchen geschrieben hat.
Ah, schön.
Ein Märchen von armen, geknechteten Leiharbeitnehmern, einem sozusagen wohlmeinenden Ritter, der sich dann für sie eingesetzt hat und dann natürlich bösen, finsteren, gierigen Mächten, die ihm das Ganze untersagt haben. Und dieses Märchen hat er dann, meine ich, am schwarzen Brett und oder im Intranet veröffentlicht. Und da war dann eben auch die Diskussion,
das ist ja
ob das
eine
eben, also
Ähnlichkeit.
Die Kunstfreiheit stand da nicht im Zentrum der Diskussion. Auf die Idee ist die Betriebsratsseite gar nicht gekommen, dass man das auch als Kunst bezeichnen könnte. Also ich meine, gut, Gedichtsform, der Form nach war es dann sicherlich zumindest an eine Kunstart oder Richtung angelehnt. Inhaltlich hat der Verfasser es wohl selber nicht für Kunst gehalten. Aber da gab es eben auch die Diskussion um die Meinungsfreiheit und ob sowas dann eben von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Also insofern finde ich den Fall, den du mitgebracht hast, wirklich sehr spannend und sehr erfrischend, weil es mal wirklich was ganz anderes ist und kann jetzt sagen, durchaus auch praxisrelevant, weil eine ähnliche Konstellation hatte ich auch schon mal auf dem Schreibtisch.
Ja, schau mal an. Da siehst du mal.
Schau mal an, da siehst du mal.
Schau mal an, da siehst du mal. Das ist eine ganz gemischte Gemengelage jetzt hier. Eieiei, ich bin jetzt aber auch fix und foxy nach diesem Fall, ich sag's dir.
Ja, der war emotional auffühlend.
Finde ich schon.
Also, wir halten fest, wir sind nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, können aber auch nicht sagen, dass es komplett falsch ist.
Ja, ich wäre ja super gespannt auf Reaktionen von unseren ZuhörerInnen. Bitte schreibt uns doch. Bitte schreibt uns doch. An der Stelle können wir direkt das mit der Feedback-Möglichkeit verbinden. Da bist ja du heute an der Reihe, Henning. und go.
Da bin ich an der Reihe. Ja, ihr könnt uns wie immer schreiben und wir freuen uns auch weiterhin darüber. Am liebsten gern über die E-Mail-Adresse podcast@lutzabel.com. Ansonsten alternativ gern auch über LinkedIn. Auch da erreicht ihr uns und wir würden uns freuen zu hören, wie ihr das hier bewertet hättet in so einem Fall.
Mhm.
Ich glaube, da kann man sich in verschiedene Perspektiven reindenken, wenn man das möchte, also in die Perspektive des Arbeitgebers, der vielleicht gar nicht so aus eigenem Antrieb jetzt gehandelt hat, sondern einfach wahrscheinlich sehr viel Unmut aus der Belegschaft zugetragen bekommen hat, aus der Perspektive des Betriebsrats, der entscheiden musste, ob er dieser Kündigung jetzt zustimmt oder nicht, aber eben auch aus der Perspektive der einzelnen Betroffenen, die ja offenbar wirklich subjektiv jedenfalls hart getroffen worden sind. Wenn man hört, dass da jemand im Betrieb dann eben auch wirklich zusammengebrochen ist. Ja, und ich finde, es fehlt auch irgendwie ein bisschen die Tiefe in den Auseinandersetzungen des Gerichts, weil klar, wenn man das alles mit der fehlenden Identifizierbarkeit abtut, dann umgeht man ganz viele Probleme, nämlich die Probleme, ist es eine Beleidigung, ist es eine Tatsachenbehauptung, ist es eine Meinungsäußerung, ist es sexistisch, ist es rassistisch und ja, ich finde, das sind ja auch durchaus schwerwiegende Vorwürfe und insofern wird uns das wirklich sehr interessieren. Freuen wir uns über Feedback. Schreibt uns gern, wenn ihr am Strand 10 Minuten Zeit habt, nachdem ihr den Podcast gehört habt. Dann
die Sommerlektüre kurz unterbrechen vielleicht.
Genau, und kurz zum Handy greifen und eine kurze Nachricht schreiben. Darüber würden wir uns freuen.
Absolut, total. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und mit der nächsten Geschichte bist ja dann du wieder an der Reihe. Dieses Mal erwischt es dich, glaube ich, mit einer Art Jubiläum, mhm. 33, Schnapszahl.
Mhm.
Ist ja quasi wieder Steilvorlage.
Steilvorlage,
bin
ja, wäre es eigentlich. Diesmal geht es überraschenderweise nicht ins Rheinland.
Nein.
Und es gibt durchaus Anklänge, würde ich sagen, zu bisherigen Folgen.
Okay.
Zum Beispiel wird das Thema Arbeitsunfälle eine Rolle spielen.
Schön.
Das Thema Stürze wird eine Rolle spielen. Ich glaube, da hatten wir auch schon diverse Treppen und sonstige Stürze in unseren bisherigen Folgen.
Richtig.
Also insofern fühlt man sich an das ein oder andere erinnert, aber es geht tatsächlich ganz ohne Alkohol.
Okay.
Auch das vielleicht dann eine Erkenntnis, dass solche Geschichten auch ganz ohne Alkohol auskommen. Darfst du gespannt sein, Nadja?
Das bin ich wie ein Flitzebogen und ich hoffe jetzt wirklich, also es sind ja nicht wir, es liegt jetzt nicht an Henning und mir persönlich, dass das Niveau hier auch immer so runtergepetert wird. Das sind halt nun mal die Fälle, die
das sind die anderen, ja.
Das ist super, das geht jetzt auch voll
die
nach hinten
los. Die ZuhörerInnen selber
die
schuld.
Die können ja auch nichts für.
Ach so, okay.
Ich sage uns, sind nun mal die Fälle, die das so ein bisschen mit sich bringen. Also,
und die uns vorgegeben
ja
werden
vielleicht
von
auch
der Deutschen Podcast-Kommission. Die ja sagt, jedem Podcast, worüber er sprechen muss. Ja, also da bekommt man immer einen Monat vor der Folge, bekommt man immer mitgeteilt, was man sagen muss. Wir sind ja da auch Systemfunk sozusagen und deswegen, Nadja konnte gar nicht anders, als diesen Fall jetzt hier vortragen zu müssen. Ja,
ja, ich versuche mich hier gerade noch so ein bisschen zu exkulpieren. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, also vielleicht hat man mir auch angemerkt, wie schwer mir das jetzt heute fiel. Und ich mache das ja nicht zum Vergnügen, sondern zum einen, um Literaturtipps weiterzubringen und hoffentlich juristischen Mehrwert zu stiften.
Zu Bildungszwecken, ja. Ist quasi genau. Auch eigentlich Wissenschaftsfreiheit, möchte ich sagen. Ja,
ja, das wäre mein Wort des Sonntags gewesen. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur jetzt allen ZuhörerInnen einen wunderschönen, ganz locker, leichten Sommer zu wünschen. Gegebenenfalls sogar ein bisschen Urlaub am Meer, am Strand, mit einem guten Buch im Gepäck. Und das wünsche ich allen. Und dir natürlich auch, Henning. Wir hören uns aber wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal.
Ja, würde ich auch sagen.
Vor der nächsten Folge.
Würde ich auch sagen, Nadja, vielen Dank für die Wünsche. Gebe ich natürlich gern zurück und auch an alle ZuhörerInnen. Habt einen schönen Sommer und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in circa einem Monat dann auch wieder. Dann, wie gesagt, mit einer neuen Folge von mir.
Wir freuen uns.
Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Prima, bis dahin. Alles Gute. Tschüssi.